Ein echter Gottesdienst. Heute ist ein echter Gottesdienst. Man kann sich fragen, was ist ein echter Gottesdienst oder gibt es eben denn auch einen unechten oder gibt es einen richtigen oder einen falschen oder wie kann man das überhaupt beschreiben? Während der Zeit, wo wir keine Gottesdienste in Präsenz feiern durften, da ist mir das persönlich so bewusst geworden. Was ist ein echter Gottesdienst in dem Sinne, dass man sich echt sieht, dass man vorher und nachher miteinander reden kann oder eben auch ein, ich will nicht sagen unechter Gottesdienst, aber ein anderer, wenn man zuschaut. Schön, dass manche jetzt zuschauen, überall auf der Welt, in ganz Europa oder wo auch immer ihr gerade seid, wo ihr im Urlaub dabei sein könnt, dass das auch heute so möglich ist. Ein echter Gottesdienst, was ist eigentlich ein Gottesdienst? Was gehört da dazu und was nicht und was bedeutet das? Als ich darüber nachgedacht habe, bin ich auf einen Satz gestoßen oder einen Ausspruch, der hieß 168 nicht mehr und nicht weniger. Aber was heißt das? Nur wenn 168 Menschen im Gottesdienst sind, dann ist es ein richtiger Gottesdienst. Wenn mehr oder weniger sind, dann nicht. Das wohl kaum. Die Person, die diesen Satz aufgeschrieben hat, hat ihn im Blick auf die Zeit aufgeschrieben. Die Woche hat 168 Stunden. Und dann ist die Frage, was ist davon Gottesdienst und was nicht? Wenn man Gottesdienst nur auf die Zeit des Zusammenseins im Gottesdienst begrenzt, hier jetzt am Sonntag, wenn wir da sind, dann würde es für viele so aussehen, 167 Stunden in der Woche ist kein Gottesdienst und eine Stunde, ein bisschen plus minus von der Zeit, ist Gottesdienst. Wenn man die Begegnung davor und danach rechnet, vielleicht auch zwei Stunden. Dann könnte man sagen, 166 Stunden ist eben kein Gottesdienst in der Woche und zwei Stunden bin ich in der Gemeinde oder schaue ich zu, nehme ich teil an dem, was stattfindet. Aber man merkt schon recht schnell, dass das ja eigentlich nicht alles sein kann. Wenn Gottesdienst nur sich auf diese Veranstaltung begrenzt, dass man eben zusammen ist in dieser Zeit, das wäre doch ein bisschen wenig. Gottesdienst ist mehr als diese Veranstaltung und trotzdem ist diese Veranstaltung auch ganz arg wichtig und ganz zentral für unser Glaubensleben. Und ich weiß nicht, warum du persönlich heute jetzt hier bist, was der Grund ist, der dich hergeführt hat. Das kann ja sehr verschieden sein. Die Kinder müssen in der Regel mitkommen, zumindest bis zu einem gewissen Alter. Die werden nicht einfach zu Hause gelassen in dieser Zeit. Sie sollen mitkommen. Manchmal gefällt ihnen das, manchmal nicht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie viele Lampen in diesem Raum hängen. Weiß ich nicht, aber ich weiß es bei uns zu Hause in der Gemeinde. 18 Lampen, 6 Felder an der Decke, in jeder hängen 3 Lampen. Das ist noch heute so in unserem Gemeindesaal. Und ich habe oft die Lampen gezählt oder andere Dinge, weil es als Kind manchmal etwas langweilig war bei den Predigten, so hart es war für meine Kollegen auch, aber oder überhaupt im Gottesdienst. Aber ich bin trotzdem mitgegangen. Ich musste mit als kleines Kind und später hat man sich gefreut, dann trifft man halt die Freunde davor und danach. Und selbst wenn mal das Programm nicht so spannend ist, das wird man auch durchstehen. Vielleicht auch Erwachsene, dass man sich freut, endlich mal zu sehen, wenn man alleine lebt und vielleicht wenig Kontakt hat, gerade jetzt auch in der Ferienzeit. Und dann sieht man am Sonntag endlich wieder mal Menschen. Ganz unterschiedliche Gründe, natürlich auch, um jetzt die Predigt zu hören, um die Musik zu erleben, um mitzusingen, ganz klar. Aber man hat vielleicht auch Erwartungen, was der Gottesdienst einem bringen soll. Was habe ich davon, dass ich heute hierher gekommen bin? Und wenn ich wieder nach Hause gehe, habe ich dann den Eindruck, das hat sich gelohnt. Es hat mir etwas gebracht oder nicht. Und so unterschiedlich die Gründe sind, warum man kommt, so unterschiedlich die Erwartungen sind, mit denen man kommt, wird auch das Ergebnis sein. Und es ist manchmal für die Menschen, die die Gottesdienste gestalten, auch gar nicht so leicht, die unterschiedlichen Erwartungen. Bei euch weiß ich es jetzt nicht wirklich, aber ich kenne es von anderen Gemeinden. Der eine will eine ganz lange Predigt, der andere eine kürzere. Der eine will dies, der andere will jenes. Und so hat jeder verschiedene Erwartungen. Und was schön ist, wenn wir in die Bibel schauen, wenn Paulus über Gottesdienst spricht, dann geht es zunächst mal überhaupt nicht darum, was bringt Gottesdienst mir? Was habe ich davon? Das ist gar nicht das Thema, sondern es geht um Gottesdienst, um das, was ich für Gott gebe, was er davon hat. Und dazu ein Bibelvers, und es geht heute nur um diesen einen Vers, um Römer 12, Vers 1. Da heißt es, seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Paulus sagt, ihr selber, ihr sollt ein lebendiges Opfer sein. Ihr habt einen echten Gottesdienst, wenn ihr Gott dient. Wenn ihr mit eurem Leben Gott Ehre macht. In dem, was ihr tut, was ihr sagt, was ihr denkt, wie ihr handelt oder auch nicht handelt. In dem, was ihr macht. Das ist das Entscheidende. Und das ist 24 Stunden am Tag, jeden Tag in der Woche, nicht nur einmal in der Woche. Paulus sagt, seid ein lebendiges Opfer. Ihr selber sollt euch als Opfer für Gott sehen, als Opfer für Gott bringen. Und das ist für Paulus zunächst eine Bitte. Paulus erklärt 11 Kapitel lang, was heißt das eigentlich? Was bedeutet das, dass Jesus gekommen ist, dass er am Kreuz gestorben ist? Was heißt Glauben? Und wie steht es um uns Menschen? Und wenn wir in Kapitel 12 den ersten Vers lesen, dann haben die Römer, die diesen Brief bekommen haben, ja die anderen 11 Kapitel auch schon gelesen. Die werde ich euch jetzt nicht vorlesen, das würde zu lange dauern, aber ich versuche es ganz grob zu erklären. Was hat denn Paulus alles schon aufgeschrieben, bevor er jetzt dazu kommt, dass er sagt, und jetzt sollt ihr als Dank euer Leben für Gott einsetzen. Kapitel 1 bis 11 zeigt uns zunächst mal, Gott ist der Schöpfer. Er hat das Universum geschaffen. Er hat alles gemacht. Und er hat auch uns Menschen geschaffen, aber wir Menschen, wir haben es verbockt. Kein Mensch genügt dem Anspruch Gottes. Alle Menschen sind Sünder. Alle Menschen waren jemals Sünder und sie werden es immer sein. Als Menschen, die Sünder sind, haben wir uns zu Feinden Gottes gemacht. Aufgelehnt gegen Gott. Und darum haben wir Menschen aufgrund von Gottes Gerechtigkeit eigentlich Zorn verdient. Dass Gott sich aufregt, dass er zornig sein darf, weil die Menschen das nicht tun, was sie sollen und das tun, was sie nicht sollen. Und darum braucht es ein Wunder, und das beschreibt Paulus im Römerbrief, dass Gott sich erbarmt, dass er uns Menschen rettet. Dass er Jesus auf die Erde schickt, damit er für uns am Kreuz stirbt, dass er aufersteht, dass er lebt und dass er auch uns Vergebung und neues, ewiges Leben ermöglicht. Ohne dieses Wunder durch Jesus haben wir keine Chance. Jesus hat sein Leben hingegeben, er als Sündloser, er hat sein Leben geopfert und damit wurde die Gerechtigkeit Gottes wiederhergestellt. Und jetzt können wir, wenn wir an Jesus glauben, vor Gott als gerecht und heilig angesehen werden, obwohl wir das eigentlich als Menschen ja gar nicht sind. Aber durch Gottes Barmherzigkeit sind wir es trotzdem. Und darum, wenn Paulus davon spricht, dass er sagt, gebt euer Leben als Gottesdienst, dann nicht, dass man das jetzt als einen Vorwurf empfindet oder als eine ganz strenge Forderung. Du musst heute jetzt dein Leben als Gottesdienst geben. Und damit sollst du jetzt nach Hause gehen mit dieser Aufforderung. Sondern zunächst in Kapitel 12, Vers 1 wird deutlich, er redet über Barmherzigkeit. Und ich möchte dazu kurz aus diesen ganzen 11 Kapiteln ein kleines Stückchen ausschneiden. Es geht nämlich zunächst mal um eine Zusage. Paulus sagt in Kapitel 12, Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch. Ich bitte euch, gebt euer Leben. Warum? Weil Gott barmherzig ist. Und in Kapitel 3, Vers 23 bis 25 heißt es, alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Durch dessen Blut hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Und durch den Glauben erhalten wir Anteil daran. Das ist die Zusammenfassung dieser Barmherzigkeit, um die es 11 Kapitel lang geht. Und darum zunächst diese Zusage, Gott ist barmherzig, auch mit dir. Darum können Menschen überhaupt ein Opfer für Gott bringen. Aber es geht um ein Dankopfer, nicht um ein Opfer, das Gott besänftigen soll, so wie Menschen schon zu allen Zeiten geopfert haben, auch im Alten Testament. Man opfert ein Tier, um Gott gnädig zu stimmen. Man opfert ein Tier, um deutlich zu machen, ja, da ist etwas geschehen, das braucht eine Vergeltung, eine Sühnung. Das braucht eine Gegenleistung in Form eines Opfers. Sondern es wird deutlich, es geht um ein Opfer des Lebens. Aus Dankbarkeit zu sagen, jetzt habe ich so viel geschenkt bekommen, was kann ich zurückgeben? Und das kann ich nicht mit Geld oder mit irgendetwas Materiellem aufwiegen, sondern mit meinem Leben und sagen, wenn Gott so gut und gnädig zu mir ist, dann möchte ich ihm Danke sagen, indem ich für ihn mein Leben einsetze. Und da sagt Paulus, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, dass ihr euer Leben zur Verfügung stellt. Er schreibt die Leute aber zunächst auch mal an als Brüder und Schwestern. Und das war nicht selbstverständlich in der damaligen Zeit, denn gerade in Rom war die Gemeinde ganz bunt zusammengewürfelt. Arme Menschen, reiche Menschen, Gebildete, Ungebildete. Es war eine Mischung in der Gesellschaft, die hat es so sonst nirgends gegeben. Und genau das war das Besondere. Und es war durch alle Zeiten hindurch so in christlichen Gemeinden. Es war Jesus in der Mitte. Die Menschen waren zusammen, nicht weil sie ein gemeinsames Hobby hatten, nicht weil sie sich getroffen haben unter ihresgleichen, um ihrem Reichtum zu frönen oder eben als Arme, um über die Reichen zu schimpfen oder sonst was, sondern Menschen aus allen möglichen Schichten und Gruppen haben sich getroffen, allein wegen Jesus. Er hat sie geeint. Er war ihr Mittelpunkt, wie wir es gerade auch gesungen haben. Und Paulus sagt, liebe Brüder und Schwestern, ihr gehört zusammen und ihr gemeinsam sollt euer Leben einsetzen. Ich bitte euch, so heißt es hier mal, in anderen Übersetzungen heißt es auch, ermahne euch, ich ermuntere euch, ich möchte euch anfeuern dazu, das zu machen. Und so möchte ich das auch tun. Und dazu sagt Paulus nun, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Ich hoffe, dass ihr nicht zu sehr hungrig seid und dieses Bild ertragen könnt. Aber mir ging es um dieses Bild vom Kuchenstück. Nicht nur ein Stückchen vom Kuchen, der Zeit, des Geldes, der Kraft und allem, was ich habe und bin. Ein kleines Stückchen, mal kleiner, mal größer, das gebe ich für Gott und der Rest, der ist halt so für mich. Sondern es geht um das Ganze. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Paulus bittet die Leute. Er selber lebt es vor, das kann man nachlesen in der Bibel. Paulus hat nicht auf sich selbst geschaut. Auch wenn es wahnsinnig anstrengend war, gefährlich war, er wurde gesteinigt, er hat Schiffbruch erlitten, er hat gehungert, er hat Hitze ertragen und alles Mögliche, was er alles mitgemacht hat, aus nur einem Grund, um sein Leben für Gott einzusetzen. Weil er erlebt hat, Gott hat mir vergeben, der ich so böse war, der ich Christen gejagt habe, der ich alles falsch gemacht habe. Und jetzt möchte ich mein Leben für ihn einsetzen. Er musste das nicht, er wollte das. Und jetzt sagt er, jetzt bitte ich euch auch, stellt doch ihr auch euer Leben Gott zur Verfügung, und zwar das Ganze. Als Dank. Ich möchte Gott Danke sagen, darum mache ich das. Wenn man jemand etwas schenkt, dann freut man sich normalerweise, wenn es eine Reaktion gibt. Wenigstens ein Danke oder dass jemand sagt, super, das habe ich mir gewünscht. Aber wenn jemand gar nicht reagiert auf ein Geschenk, dann ist es eher seltsam. Und so sagt Paulus, wenn du dieses Geschenk von Gott erlebst, er ist barmherzig, er ist gnädig, er vergibt dir, er schenkt dir alles, dann antworte Gott. Zeig ihm, dass das Geschenk angekommen ist, dass es bei dir da ist. Und er sagt, ich habe eine Bitte, mach das. Und das Dritte, bring ein Opfer für Gott. Und jetzt was für eins? Das wollen wir uns mal genauer anschauen. Ein lebendiges Opfer, habe ich vorhin schon erzählt. Es geht nicht um Tieropfer oder andere Dinge, die man opfern soll, sondern ein lebendiges Opfer. Nicht ein Opfer in dem Sinn eben wie im Alten Testament oder auch in anderen Religionen, sondern ein Opfer, wo man etwas macht für den anderen, um Verzicht, weil es um etwas Größeres geht. Manche Menschen bringen große Opfer für ihren Beruf. Die nehmen sich gar keine Freizeit, weil sie so eifrig am Arbeiten sind oder am Studieren, um eine gewisse Ausbildung zu erreichen. Im Sport bringen Menschen Opfer. Manche finden das toll, wenn Leute im Fußballstars Millionen verdienen, aber man muss auch das andere sehen, dass die nie zu einem Schullandheim mitgehen oder mit ihren Freunden groß irgendwo rumhängen, dass es ein langer Weg ist mit viel Verzicht, viel Opfer, um dahin zu kommen. Ob das deswegen richtig ist, dass sie so viel Geld kriegen, ist eine andere Frage. Aber Menschen bringen große Opfer, um etwas zu erreichen. In diesem Sinne Opfer. Verzicht auf etwas um einer größeren Sache willen. Das ist das, was Paulus hier meint. Opfer bringen heißt auch, wo kann ich selber etwas geben von dem, was ich habe, oder selber auch zurückstecken um des Reiches Gottes willen. Jesus will lebendige Opfer. Jesus hat sein Leben geopfert für dich, da kann man nichts hinzufügen. Du kannst nicht durch Opfer etwas dazu beitragen oder ein Stückchen mithelfen, dass du gerettet wirst. Das ist alles Unsinn. Aber dass Gott das, was er dir schenkt, auch zurückbekommt. Als ein Opfer für ihn, als ein heiliges, ausgesondertes Opfer. Und das umfasst dein ganzes Leben, deinen ganzen Körper. Jeder von uns hat einen Körper, den Gott geschaffen hat. Jeder hat Hände, hat Füße, hat Stimmbänder, mit denen er reden kann, hat ein Gehirn und hat auch Dinge, Gaben, Fähigkeiten, hat materiellen Besitz, mehr oder weniger, den er einsetzen kann für Gott. Und wenn Paulus davon spricht, dass wir Gott ein lebendiges Opfer bringen sollen, dann ist die Frage, was heißt das für mich ganz konkret? Wo zeigt sich denn das in meinem Leben, dass Gott mir etwas wert ist? Wo hat es Auswirkungen auf andere Menschen? Wo hat es Auswirkungen auf die Gemeinde, zu der ich gehöre? Gott hat mir so viele Möglichkeiten gegeben, die kann ich einsetzen für ihn. Und auch das Leben als Christ, Gemeinde, alles, Missionswerke, all diese Dinge, die funktionieren ja auch nur, weil Menschen bereit sind, Opfer zu bringen, bereit sind, das, was sie von Gott anvertraut bekommen haben, für ihn wieder einzusetzen. Und das soll ein lebendiges Opfer sein. Kein Märtyrertum, kein Opfer im Sinne, wie es andere tun, in anderen Religionen als Selbstmordattentäter oder irgend sowas. Das alles natürlich nicht. Aber ein lebendiges Opfer, das lebt. Und das finde ich auch das Schöne. Es geht nicht um einen Katalog, um eine Liste, das muss jeder tun. Jeder, der an Jesus glaubt, der muss zack, 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 zack diese Dinge tun und dann opfert er sein Leben, dann setzt er sich richtig für Gott ein, sondern das kann sehr, sehr verschieden sein, weil Gott uns unterschiedlich begabt hat. Und wenn du Begabung hast in der Musik, ja, dann setz sie ein, hier für Gott. Wenn du Begabung hast im handwerklichen Bereich, und das haben viele von euch, wir sitzen hier in einem schönen Gebäude, wo viele mitgeholfen haben, das auch zu tun, dann setz das ein für Gott. Und so, das, was Gott dir gegeben hat, kannst du einsetzen, das ist sehr unterschiedlich. Es geht nicht um ein Schema, jeder muss das Gleiche tun. Und der eine hat mehr Möglichkeiten, auch finanziell zu geben, der andere weniger. Und so kann jeder das tun, was Gott ihm ermöglicht und was Gott ihm anvertraut. Und ich finde es großartig, dass wir in der Gemeinde zusammenkommen als Menschen, wie auch damals bei den Römern, die sehr unterschiedlich sind und dass Gott der Regisseur ist. Er weiß ja, was für Menschen da sind. Er bringt Menschen zusammen mit ihren Begabungen und Fähigkeiten, die er ihnen gegeben hat, damit sie sich auch einsetzen. Aber wenn Paulus davon spricht, dass jeder, der mit Jesus lebt, sich als ein lebendiges Opfer auch mit einbringen soll, dann eben geht es um mehr als um Konsum. Ich genieße, ich höre mir an, ich habe Erwartungen an die Gemeinde, ich habe Erwartungen an dies oder jenes. Nein, es geht auch darum, was ich tue. Es geht gar nicht um mich und was ich davon habe. Paulus sagt, euer Leben soll ein lebendiges Opfer sein. Und das Zweite, er sagt, es soll auch ein heiliges Opfer sein. Was heißt heilig? Die Bibel redet über Heiligen, einen Veränderungsprozess im Leben. Ich werde von Gott geheiligt. Das heißt, es bleibt nicht alles, wie es ist. Es verändert sich etwas im Leben. Heilig heißt aber auch abgesondert, ausgesondert, für Gott ausgesucht, für ihn bestimmt. Und auch das soll unser Leben sein, ein heiliges Opfer. wenn der Gottesdienst 24 Stunden dauert, an jedem Tag, sich zu fragen, was heißt das? Was heißt das? Wie kann ich heute an diesem Tag zeigen, dass ich mit Jesus lebe, dass ich zu ihm gehöre, dass ich von ihm geheiligt bin? Das hört sich ja sehr fromm, sehr theoretisch an, aber wie wirkt sich das ganz praktisch aus? Indem, wie ich meine Zeit verbringe, indem, wie ich meine Kraft einsetze, alles, was dazu gehört. Und dabei kann die Frage nicht sein, wie komme ich möglichst bequem und schmerzfrei durchs Leben? Sondern die Frage heißt, wie zeigt sich dieser Glaube ganz konkret in meinem Alltag? Und da kann man drüber nachdenken, da kann man sich Gedanken machen, das ist auch wichtig, dazu sind wir aufgefordert. Nicht als Zwang, nicht als Druck, aber zu sagen, ich bin vor Gott verantwortlich. Das ist einfach so. Ich bin für mein Leben verantwortlich vor Gott. Und er hat mir Dinge anvertraut. Dazu gibt es ja auch Gleichnisse in der Bibel, wo Jesus das erklärt. Er hat jedem was anvertraut. Und er möchte auch wissen, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Verantworte oder verwalte ich das verantwortlich oder nicht? Und sicherlich hat es da immer wieder auch Luft in unserem Leben, wo ich mich selber fragen kann, wie ist das mit meiner Zeit? Habe ich Möglichkeit, auch noch ein bisschen mehr für die Gemeinde, für Gott einzusetzen? Oder mit meiner Kraft? Kann ich bei etwas einfach mithelfen, wo es nötig ist? Oder warte ich lieber, bis sich genügend andere melden, die es dann machen? Habe ich Möglichkeiten, finanziell die Gemeinde zu unterstützen oder Missionswerke? Oder warte ich lieber, bis es heißt, wir haben genug Spenden? Wie kann ich mit meinem Besitz, mit allem, was ich habe, umgehen? Und das sind oft ja ganz kleine, praktische Dinge. Jetzt in diesem Sommer, wenn Zeltlager, Freizeiten, verschiedene Sachen anstehen. Ich war immer froh, und wir waren immer froh, dass viele Menschen sehr freigebig waren, wenn es darum ging, Autos, Kleinbusse, sonstige Dinge zur Verfügung zu stellen, damit man die bei Freizeiten und Sachen einsetzen konnte. Das war auch ein kleines Opfer, auf sein Auto zu verzichten, damit die Dinge benutzt werden können. Meistens sind sie auch ganz wieder zurückgekommen. Da zeigt sich der Glaube ganz praktisch in diesen Dingen, was es heißt, wirklich da ganz dabei zu sein. Und das Dritte, was Paulus hier nennt, ein Gott wohlgefälliges Opfer. Was heißt das? Ein lebendiges und heiliges Opfer, das ihm gefällt. Gott gefällt es, wenn Menschen ihr Leben einsetzen für ihn. Ja, Gott gefällt es, wenn man nicht nur halt irgendwie so mitschwimmt und Erwartungen hat, sondern wenn man sich für ihn einsetzt. Gott gefällt es, wenn wir ihn ernst nehmen, wenn wir auf ihn hören. Wenn wir in der Bibel lesen und sagen, oh, da steht was ich tun soll, dann mache ich das mal. Und da steht was ich nicht tun soll, dann versuche ich das mal zu lassen. Das freut Gott, ein Gott wohlgefälliges Opfer, wenn wir auf ihn hören und wenn wir es mit unserem ganzen Leben ernst meinen. Gott freut sich, wenn du ihm Lieder singst. Er freut sich, wenn du ihm die Ehre gibst. Aber mit dem ganzen Leben, nicht nur beim Singen. Das ist auch wichtig und schön, aber das ist nicht alles, sondern mit dem ganzen Leben. Jesus möchte dich verändern. Er möchte in deinem Leben Veränderung bewirken. Und die Frage ist, lässt du dich darauf ein? Daran merkt er, ob wir Gott wohlgefällig sind oder nicht. Wenn wir sagen, nö, das will ich aber nicht. Ich will mich nicht verändern lassen. Ich will das nicht tun oder ich will jenes tun, obwohl ich es nicht soll. Dann wird es schwierig. Das gefällt Gott nicht. Aber der Glaube bewirkt Veränderung im Leben. Paulus sagt, ein lebendiges, heiliges Opfer soll das sein, das ihm gefällt. Und er sagt, als Konsequenz bedeutet das, das ist ein vernünftiger Gottesdienst. So hat es Luther geschrieben. Oder in einer anderen Übersetzung hier heißt es, das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Das ist vernünftig, wenn wir unser Leben lebendig, heilig und Gott wohlgefällig einsetzen. Nun, wenn es eine vernünftige Art gibt, Gott zu dienen, Gottesdienst zu feiern, dann gibt es vielleicht auch eine unvernünftige. Und ich möchte dazu kurz dir auch mal diese Frage stellen oder diese Fragen. Wenn es vernünftigen Gottesdienst gibt wo war ich im Gottesdienst unvernünftig? Also nicht, dass ihr jetzt sitzt, ihr sitzt hier alle brav und lieb, niemand wirkt unvernünftig, aber im Gottesdienst die ganze Woche über, die ganze Zeit. Oder wo habe ich der Bitte des Paulus nicht entsprochen, dass er sagt, gib dein ganzes Leben als Opfer für Gott? Und das Dritte, wo habe ich zurückbehalten und wenig oder nichts geopfert? Da geht es jetzt nicht speziell um das Geld, sondern generell von dem, was Gott mir anvertraut hat. Ich möchte euch einen Moment Zeit geben, da mal kurz drüber nachzudenken. Das Schöne ist, auch wenn wir unvernünftig sind und unvernünftig waren, das gehört zu unserem Leben dazu, dass es jederzeit die Möglichkeit gibt, das auch zu ändern. Man muss ja nicht sagen, das ist halt bei mir so oder jetzt war es so. Es kann sich ja einfach ändern. Und das können wir auch in unserem praktischen Leben einfach tun. Du kannst heute anfangen, vernünftiger zu sein, wenn du den Eindruck hast, an diesem und jedem Punkt war ich unvernünftig. Es gibt die Möglichkeit, das einfach zu ändern. Und ich finde es immer wieder schön, wenn man das miterlebt, bei sich selbst oder auch bei anderen. Wenn jemand sagt, Mensch, ich möchte jetzt mich anders für Gott einbringen. Ich habe einmal mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat, ich habe das auch jetzt mit dem ganz Praktischen, mit dem Geben, mit dem Geld, mit was abgeben für Gottes Sache, ich habe das einfach nicht ernst genommen. Ich habe das schleifen lassen, aber jetzt will ich es ernst nehmen. Und dann hat sie gesagt, und jetzt möchte ich für Gottes Sache Geld spenden. Und sie hat es einfach gemacht. Sie hat es verändert und hat gemerkt, Gott segnet sie ja. Es fehlt ihr ja gar nichts, wenn sie das wirklich ernst nimmt und für Gott etwas gibt. Oder Menschen, die gesagt haben, ich kam nur immer mit der Erwartung zum Gottesdienst. Was bringt es mir? Was habe ich davon? Aber jetzt möchte ich mich einsetzen. Und angefangen haben, sich einzubringen, mitzuhelfen in ganz verschiedenen Bereichen in der Gemeinde. Das ist ja möglich. Man muss ja nicht so bleiben, sondern es gibt die Möglichkeit, sich zu verändern. Wir alle sind auf einem Weg und das bedeutet Wachstum im Glauben. Nicht einfach, dass man so bleibt, wie man ist, sondern dass sich was verändern darf. Hier heißt es, Gott zu dienen bedeutet, Menschen zu dienen. Und da wird es sichtbar, dass man auch sich für andere einsetzt. Dass es für andere Menschen ein Segen und eine Auswirkung hat, wenn du Gott dienst. Daran kann man das erkennen. Ich wünsche dir, dass du erkennst, was Gott von dir ganz konkret will. Das weiß ich nicht. Ich sage es dir nicht von hier vorne, was du jetzt genau tun sollst, sondern dass du es von Jesus gezeigt bekommst, wenn du dich darauf einlässt. Und dass er dich segnet und dir hilft, diesen Weg auch zu gehen und sich freut, wenn du bereit bist, dein Leben für ihn zu geben. Und Paulus hat es erlebt und es erlebt jeder, der das tut. Das wird nicht zum Nachteil. Die Zeit, die Kraft, das Geld und alles, die Begabungen, die ich für Gott einsetze, das wird mir nicht zum Nachteil, sondern im Gegenteil, es wird anderen zum Segen und mir selbst auch. Ich habe gar keinen Verlust, wenn ich Gott das gebe, was er möchte. Mein Gott, ich danke dir dafür, dass du barmherzig bist, dass das der Anfang ist, der Ursprung auch von diesen Worten, die wir von Paulus lesen. Dass am Anfang steht, dass du barmherzig bist, dass du gnädig bist, dass wir Vergebung empfangen dürfen, obwohl wir es nicht verdient haben. Dass du uns ewiges neues Leben schenkst, obwohl wir nichts dazu beitragen können. Und dass du alles für uns getan hast. Ich danke dir aber auch, dass du uns begabst und befähigst, dass du uns beauftragst, zum Segen für andere Menschen zu werden. Danke für diese Ehre und auch für diese Würde. Danke, dass du uns auch Freiheit gibst zur Gestaltung, Freiheit, die Begabungen einzusetzen. Und danke, dass du uns die Gemeinde gibst, das Miteinander mit den anderen Christen und auch die Möglichkeiten Begabungen und Fähigkeiten einzusetzen. Danke, dass es auch hier geschieht in der Gemeinde. Danke, dass Menschen ihre Möglichkeiten einbringen, damit das Gemeindeleben überhaupt funktionieren kann. Aber danke, dass du uns auch zeigst, was ganz konkret bei jedem Einzelnen dran ist, was er tun kann, um sein Leben dir als Opfer zu bringen, als ein lebendiges, heiliges und dir wohlgefälliges Opfer. Danke, dass wir auf dem Weg sein dürfen, dass wir uns verändern dürfen, dass wir uns korrigieren dürfen, wo es notwendig ist, mit deiner Hilfe. Und danke, dass du uns segnest und zum Segen werden lässt für andere. Zeig du jedem ganz konkret, was in seinem Leben dran ist, welche Aufgabe und Möglichkeit du für ihn und sie hast, und lass es erlebbar werden. Vielen Dank dafür. Amen.